Ich wurde heute in der Früh schon gefragt, was hat denn das Thema Märtyrer mit Diakonen zu tun? Und nicht nur das, es ist heute auch der Abschluss unserer Gebetswoche, wo es um das Thema ging, Zeugnis abzulegen. Und tatsächlich verbindet meine Predigt heute diese beiden Themen. Ich möchte dazu ganz kurz beschreiben, was denn der Begriff Diakon eigentlich bedeutet. Diakonos im Griechischen bedeutet, wenn man das auf Deutsch übersetzt, Diener. Und die Diakonia ist der Dienst. Also so gesehen ist ein Diakon jemand, der dient. In unserem Sprachgebrauch haben wir dieses Wort übernommen und beschreiben damit vorwiegend eine Gruppe von Menschen, die sich im sozialen, täglichen Dienst an bedürftigen Menschen einsetzt. Und vorwiegend auch im Gemeindekontext. So verstehen wir heute den Begriff eines Diakons oder einer Diakonin. Es ist aber interessant, scheint mir, dass dieser Begriff in der Bibel eine deutlich breitere Bedeutung hat. Und dazu möchte ich euch einladen, dass wir zum Apostelgeschichte Kapitel 6 wiederum gehen. Und diesmal wollen wir den Text von Anfang an lesen. Die Verse 1 bis 4. Apostelgeschichte Kapitel 6, die Verse 1 bis 4. Und dort werden die Umstände beschrieben, unter denen diese Diakone berufen wurden. Da heißt es: In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Und das, was Luther hier mit Versorgung übersetzt, hier steckt das Wort Diakonie drinnen. Also im täglichen Dienst wird auch in manchen Bibeln übersetzt. Da riefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen: Es ist nicht recht, dass wir für die Mahlzeiten sorgen und darüber das Wort Gottes vernachlässigen. Darum, ihr lieben Brüder, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind, die wir bestellen wollen zu dieser Aufgabe. Und im Vers 4 wird dann noch interessanterweise Folgendes gesagt. Da heißt es, jetzt über die Apostel: Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Und auch hier haben wir wieder den gleichen Begriff, die Diakonie des Wortes. Es ist also mit Dienst auf der einen Seite die tägliche Versorgung, das für den bedürftigen Dasein ausgedrückt. Auf der anderen Seite ist aber auch das Wort Gottes weiterzugeben ein Dienst. Und das ist gar nicht verwunderlich, wenn wir an die Aussage von Jesus denken, wo er gesprochen hat: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und dabei hat er ja nicht gesagt, der Mensch lebt ausschließlich vom Wort Gottes. Er sagt nur, der Mensch lebt nicht nur vom physischen Brot, sondern auch vom geistlichen Brot. Wir brauchen beides, das Wort Gottes und die leibliche Unterstützung. Und in diesem Sinn, egal in welchem von diesen Bereichen und wo genau wir uns wiederfinden, in diesem Sinn sind wir sind alle Diakone und Diakoninnen, denn wir sind alle berufen zum Dienst für Jesus Christus. Ich möchte einige Texte zitieren, ihr braucht sie gar nicht jetzt extra aufschlagen, ich gehe einfach hier kurz durch. Beispielsweise in Johannes 12, Vers 26 sagt Jesus: Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Oder in Markus 9, Vers 43 wird der gleiche Gedanke nochmal in etwas andere Weise ausgedrückt, wo es heißt: Er setzte sich und rief die 12 und sprach zu ihnen: Wenn jemand der Erste sein will, der soll der Letzte sein von allen und aller Diener. Der anderen dient, wird bei Gott Ehre finden. Und natürlich haben wir noch das berühmte Beispiel, wie wir es hier auch immer in unserem Abendmahl erleben und auch lesen, in Johannes 13, die Fußwaschung, die genau das zum Ausdruck bringt. Ich lese beispielhaft die Verse 14 bis 16, wo Jesus sagt, nachdem er seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Das waren Verse 14 und 15. Was Jesus damit zum Ausdruck bringt, ist, er selbst dient uns Menschen. Und es ist die höchste Ehre, wenn wir das auch tun, wenn wir auch anderen Menschen dienen. Ich möchte an dieser Stelle zurückkehren in die Apostelgeschichte und den Blick auf einen ganz besonderen Diakon mit dem Namen Stephanus richten. Stephanus, der hier zu dieser besonderen Aufgabe berufen wurde, aber interessanterweise scheint er in beiden dieser Bereiche, im Wort und in der Tat, gesegnet worden sein. Ich lese dort ab dem Vers 5 in Apostelgeschichte 6. Dort heißt es, und die Rede gefiel der ganzen Menge gut, und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. Und dann werden noch die Namen der anderen sechs Diakone genannt. Dann Vers 6 haben wir schon gelesen. Sie werden vor die Gemeinde gestellt, sie werden für sie gebetet und die Hände aufgelegt. Vers 7, und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Und in Vers 8 wird jetzt der Blickwinkel, der Fokus auf diesen Stephanus gelegt. Da heißt es, Stephanus aber, voll Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. In mächtiger Weise tritt er als leuchtendes Zeugnis für Christus in dieser Stadt Jerusalem auf. Aber das war nicht gern gesehen. Denn es heißt hier weiter, da standen einige auf von der Synagoge der Libertiner und der Kyrenäer und der Alexandriner und einige von denen aus Zilizien und der Provinz Asien und stritten mit Stephanus. Da waren Juden, angesehene Juden zum Teil auch, die sich mit Stephanus hier über, ja, ich denke, theologische Themen gestritten haben. Aber in Vers 10 heißt es, doch sie vermochten nicht zu widerstehen der Weisheit und, das ist noch wichtig zu betonen, dem Geist, in dem er redete. Stephanus sprach nicht aus eigener Kraft und nicht aus seinem eigenen Geist, sondern es war der Geist Jesu Christi, den er versprochen hatte, der in ihm sprach. Und der so überzeugende Worte aus der Heiligen Schrift brachte, dass sie dagegen gar nichts sagen konnten. Und wie das oft so ist, wir haben das in der Sabbatschule schon ein bisschen besprochen, das hat an ihrem Stolz gekratzt. Das wollten sie nicht wahrhaben und so haben sie begonnen, ihn zu verleugnen, ihn zu verklagen und am Ende haben sie ihn vor den Hohen Rat, vor die Hohepriester gebracht. Wir überspringen ein bisschen von dieser Beschreibung und lesen weiter in Kapitel 7, wo es im Vers 1 heißt, wo diese Konfrontation beginnt. Stephanus steht vor dem Hohepriester und der Hohepriester fragt, ist das so? Ist das richtig? Hast du tatsächlich das gemacht, wofür sie dich verklagt haben? Diese falschen Zeugen hatten behauptet, dass Stephanus sagt, in diesem Namen von Jesus sollen alle Ordnungen verändert werden, es soll das ganze Gesetz soll über den Haufen geworfen werden. Sie verklagen ihn also als jemand, der das Gesetz Gottes nicht ernst nimmt, der das Gesetz Gottes hinter sich lassen möchte. Und es ist sehr interessant, was er im Anschließenden tut. Es beginnt hier im Vers 2, da heißt es, er aber sprach, liebe Brüder und Väter, hört zu. Und dann hält er ihnen eine Predigt, die es wirklich in sich hat. Das Großteil des Kapitels 7 ist diese Predigt, wo er im Prinzip auf der einen Seite zeigt, wie gut er sehr wohl das Wort Gottes kennt. Das Gesetz Gottes ihm wirklich verinnerlicht war, aber gleichzeitig führt er seine Zuhörer durch die ganze Geschichte des Volkes Israel bis zu diesem heutigen Tag. Und er zeigt ihnen anhand ganz vielen Beispielen auf, wo bereits in der Vergangenheit ihre Väter, auf die sie sich berufen, die Propheten nicht gehört haben, die von Gott gesandten Leute getötet haben, Männer und Frauen Gottes gesteinigt haben, untreu waren, dem Gesetz Gottes nicht gehorsam waren. Er betont also diese Geschichte des Volkes Gottes und zeigt aus dem Wort Gottes, dass in der Vergangenheit auch schon das passiert ist, was jetzt in der Gegenwart passiert, nämlich, und da lese ich jetzt weiter ab Vers 51, wo er das zusammenfasst. Ich lese in Apostelgeschichte 7 ab Vers 51, da heißt es: Ihr Halsstarrigen, mit verstockten Herzen und tauben Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben getötet, die zuvor verkündigten das Kommen des Gerechten, dessen Verräter, Jesus Christus, dessen Verräter und Mörder seid ihr nun geworden. Ihr habt das Gesetz empfangen durch Weisung von Engeln und habt es nicht gehalten. Uff, das ist wirklich nicht gut angekommen. Diese Rede, diese Predigt von Stephanus wird auch als die letzte große Gerichtsrede an das Volk Israel bezeichnet. Und zwar deswegen, weil das in gewisser Weise der Wendepunkt war. Bis zu diesem Zeitpunkt war das Evangelium nur dem Volk Gottes verkündigt worden. An diesem Punkt und an dem, was jetzt gleich geschieht, findet diese Wende statt und die Tore werden geöffnet, sodass das Wort Gottes und die Heilsbotschaft von Jesus Christus in die ganze Welt geht und auch allen Heiden und Völkern zukommt. Aber bis dahin hatte Gott sozusagen exklusiv dem Volk Israel diese Botschaft vermitteln wollen. Aber viele haben diese Chance nicht genutzt. Und wir lesen weiter am Vers 54 ihre Reaktion. Da heißt es: Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Er aber, voll Heiligen Geistes, sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes. Er hat den Himmel geöffnet gesehen vor seinem inneren Auge. Er hat eine Vision gesehen von Gottes Thronsaal. Er sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes. An der Seite der Macht, an der Seite der Ehre Gottes steht Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und er sprach, Stephanus: Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zu Rechten Gottes stehen. Und dieses Wort Menschensohn hat Jesus ja so oft für sich selbst verwendet und hat eine ganz, ganz wichtige Bedeutung. Auf diese Aussage hin, diesen einen kurzen Satz, wo all das andere vorher hat noch nicht genügt, aber dieser eine Satz macht den Unterschied, als Stephanus sagt: Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Ich lese weiter ab Vers 57. Sie schrien aber laut und hielten ihre Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Das wollten sie nicht wahrhaben. Sie wollten das nicht hören, was er ihnen bezeugte. Und interessant, im zweiten Hälfte von Vers 58 wird noch beschrieben ein Detail von dieser Steinigung, wo es heißt: Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes, der hieß Saulus, und sie steinigten Stephanus. Welche Zeugen sind das? Die Zeugen, die hier beschrieben werden, sind jene Personen, die nach dem damaligen jüdischen Recht ein Verbrechen mit eigenen Augen beobachtet haben. Und wenn jetzt auf Zweier- oder Dreier-Zeugen hin das Verbrechen eines anderen Menschen vor Gericht gebracht wurde und ihm die Todesstrafe sogar einbringen konnte, dann mussten es genau diese Personen sein, die gesagt haben, er oder sie ist schuld. Sie mussten die Ersten sein, die einen Stein werfen. Wir haben eine ähnliche Situation ja bei Jesus, als diese Ehebrecherin zu ihm gebracht wird. Im Prinzip sagt er, derjenige, der ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Und das war in gewisser Weise vielleicht als eine Art Schutz. Weil es ist eine Sache, wenn ich jemanden anderen verklage. Es ist eine Sache, wenn ich eine Lüge erzähle oder jemanden verleumde. Aber wenn ich durch meine eigene Hand mit einem Stein, den ich in die Hand nehme, diese Person töten muss, das braucht Überwindung. Und ich glaube, das kann einem ein Stück weit vielleicht vor Augen führen und vielleicht in diesem letzten Moment noch sagen lassen, nein, es war falsch. Ich habe nicht die Wahrheit gesprochen, ich war ein falscher Zeuge. Aber diese falschen Zeugen, die von sich selbst ja überzeugt waren, sie waren ja überzeugt davon, dieser Mann wirklich, er verdient den Tod, sie waren die Ersten, die Steine auf ihn geworfen haben und sie legen ihre Kleider zu den Füßen von Saulus. Vers 59, und sie steinigten Stephanus, der rief den Herrn an und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er fiel auf die Knie und schrie laut, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Saulus aber hatte Gefallen an seinem Tode. Und hier dieser kurze Satz über Saulus. Hier beginnt dieser Wendepunkt. Kurz nachher ist diese Vision, die Saulus hat, und er wird zum Paulus und das Evangelium geht in die Welt. Ist euch aufgefallen, was Stephanus hier sagt? Diese letzten zwei Worte, diese letzten zwei Sätze von Stephanus sind ganz entscheidend. Stephanus bezeugt, dass er zu Christus gehört. Und er bezeugt das sogar durch die Art, wie er stirbt. Gehen wir aber noch einmal ganz kurz zu diesem Gedanken zurück, zu diesen Worten, die er sprach, die ihm den Tod gebracht haben. Was war es das, was er gesehen hat? Was war das, was er bezeugt hat? Er sah den Himmel offen und Christus am Platz der Herrschaft, am Thron, in der göttlichen Autorität Gottes dort stehen. Das war der Grund für seine Steinigung. Stephanus hat etwas bezeugt, was wahr ist. Aber durch sein Zeugnis wurde er zum ersten Märtyrer. Und das Wort Märtyrer, Martys, bedeutet nichts anderes als Zeuge. Märtyrer bedeutet einfach nichts anderes als ein Zeuge. Und Stephanus war ein solcher. Und ein Zeuge kann sogar für sein Bekenntnis zu Jesus Christus sterben. Seit damals sind Stephanus unzählig viele Menschen gefolgt. Auch heute noch sterben jeden Tag Christen einfach dafür, dass sie Jesus bezeugen für ihren Glauben. Aber ich glaube, dass es nicht jede Aussage ist, die uns den Tod bringen mag. Vielleicht können wir auch als Christen leben und Jesus nachfolgen in einer Art und Weise, die so harmlos ist, sag ich mal. Die so zurückhaltend ist, die so bescheiden ist vielleicht sogar. Dass es gar nicht dazu kommt, dass wir Aussagen machen, die uns in Schwierigkeiten bringen könnten. Als Stephanus diese Vision beschreibt, bezieht er sich auf den Menschensohn. Und der Menschensohn ist ein Zitat, das Jesus verwendet aus dem Buch Daniel. Das Buch Daniel im Kapitel 7, ich lese dort die Verse 13 bis 14, wo eine Vision der Wiederkunft Christi bereits im Alten Testament beschrieben wird. Ich lese Daniel Kapitel 7, die Verse 13 und 14. Dort steht Folgendes. Ich sah in dieser Vision in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn. Und er wurde vor ihn gebracht. Er, das ist hier dieser uralte, ein Bild, ein Symbol hier für Gott selbst. Der Gott gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht, die Macht Jesu, ist ewig und vergeht nicht und sein Reich hat kein Ende. All das steckt hinter diesem Wort Menschensohn. Stephanus erinnert seine Zuhörer daran, dass Jesus selbst diese Autorität für sich in Anspruch genommen hat. Und er bestätigt, dass das, was Jesus vorausgesagt hat, wahr geworden ist, dass er nun tatsächlich die Macht vom Vater empfangen hat. Aber noch einmal zurück zu diesen zwei letzten Aussagen von Stephanus. Er sagt, Herr, nimm meinen Geist auf. Und das erinnert uns ganz deutlich an eine Aussage, die Jesus selbst, als er am Kreuz hing, gemacht hat. Ich lese hier aus Lukas Kapitel 23, den Vers 46, wo es heißt, und Jesus rief laut, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Und genauso sagt Stephanus, aber diesmal beruft er sich nicht auf den Vater, sondern er beruft sich auf Jesus Christus. Und sagt, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Dort, wo Jesus noch zum Vater im Himmel gesprochen hat, so spricht Stephanus nun zu seinem Gott und Herrn Jesus Christus. Und die zweite Aussage, die uns auch hier an das, was Stephanus sagt, erinnert, ist in Lukas 23, Vers 34. Als Jesus ans Kreuz geschlagen wird, sagt er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und von Stephanus hieß es, er fiel auf die Knie und schrie laut, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Wiederum, da wo Jesus sich auf seinen himmlischen Vater beruft, beruft Stephanus sich auf Jesus Christus mit der gleichen Autorität. Und er macht deutlich, dass in seinem Tod er das Wesen Christi und den Geist Christi wahrlich in sich getragen hat. Denn in einem solchen Augenblick in der Lage zu sein, die Menschen, die einen zu Tode steinigen, zu vergeben, das ist übermenschlich. Das kann nur der Geist Jesu in uns bewirken. Ein weiteres Detail, das interessant ist und das Stephanus und Christus miteinander in eine ganz nahe Verbindung bringen, ist der Grund und die Aussage, für die Jesus Christus sein Todesurteil empfing, ist jener von Stephanus ganz ähnlich. Jesus hat viele Dinge gemacht und gesagt, die auf Widerstand gestoßen sind. Jesus hat schon sehr früh damit kämpfen müssen, dass es da solche gab, die ihm ans Leben wollten. Aber es war eine bestimmte Aussage von Jesus, die ihm am Ende sein Todesurteil gebracht hat. Und das lesen wir in Matthäus Kapitel 26, ab Vers 59. Matthäus 26, ab Vers 59, das dürft ihr gerne auch mit mir aufschlagen, ich werde dort einige Verse lesen. Und auch hier, in dieser Situation, Jesus auch vor dem hohen Priester. Jesus, gegen den auch falsche Zeugen aufgeführt und aufgezogen werden. Wir lesen folgende Worte. Matthäus 26, Abvers 59. Die hohen Priester aber und der ganze hohe Rat suchten falsches Zeugnis gegen Jesus, dass sie ihn töteten. Und obwohl viele falsche Zeugen herzutraten, fanden sie doch nichts. Zuletzt traten zwei herzu und sprachen, er hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes abbrechen und in 3 Tagen aufbauen. Das stimmt, das hat Jesus gesagt. Aber sie haben ihn absolut nicht verstanden. Und der Hohepriester stand auf und sprach zu ihm, antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich bezeugen? Rechtfertigst du dich nicht? Hast du nichts zu erwidern? Magst du nicht wenigstens zugeben, dass du das gesagt hast? Aber Jesus schwieg still. Und der Hohepriester sprach zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott. Und das ist eine starke Aussage aus dem Munde eines Hohepriesters. Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Sie wollten es aus seinem eigenen Munde noch einmal hören. Jesus sprach zu ihm, du sagst es. Doch sage ich euch, von nun an werdet ihr sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. Und was Jesus hier macht, ist, er zitiert einfach eine Aussage aus dem Alten Testament. Aber dadurch, dass sie wissen, dass er sich immer selbst als der Menschensohn bezeichnet hat, wissen sie, dass er in dieser Aussage sich selbst findet. Sie hätten ihm das nicht zur Last legen müssen. Aber sie tun es, weil sie nicht akzeptieren wollten, dass er diese Autorität hat. Von nun an werdet ihr sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. Da zerriss der Hohepriester seine Kleider und sprach, er hat Gott gelästert. Was bedürfen wir weiterer Zeugen? Siehe, jetzt habt ihr die Gotteslästerung gehört. Damit, mit dieser Aussage von Jesus, war sein Todesurteil besiegelt. Und es ist im Grunde genau das Gleiche, was Stephanus gesagt hat. Jesus sagt von ihm, ihr werdet mich das nächste Mal sehen, wenn ich mit den Wolken des Himmels auf diese Welt wiederkomme und ihr werdet euer Urteil empfangen. Und wenn ihr nicht Buße getan habt, wenn ihr euch nicht bekehrt habt, dann werdet ihr gerichtet werden. Ich, Jesus Christus, sagt hier, habe diese Macht von meinem Vater empfangen. Diese Aussage hat Stephanus den Tod gebracht und sie hat Christus den Tod gebracht. Sie hat Sprengkraft. Jesus sagt, ich bin der Menschensohn, der mit den Wolken des Himmels kommt. Ich bin der, dem der Vater Macht, Ehre und Reich gibt, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollen. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht und sein Reich hat kein Ende. Dieses Zeugnis spricht Jesus von sich selbst als zukünftig und Stephanus bestätigt es als gegenwärtige Realität. Und ich glaube, wenn wir die Macht, die Kraft, die in diesem Bekenntnis, in diesem Zeugnis für Jesus Christus ernst nehmen, für uns wahrnehmen, dahinter stehen und es verkünden, dann ist es das stärkste Zeugnis, das wir geben können. Und es ist auch etwas, das uns tatsächlich Probleme bereiten kann. Vielleicht sogar das. Und im Extremfall, und das können wir uns hier kaum vorstellen, weil wir in Sicherheit leben, im Extremfall kann uns dieses Bekenntnis zu Christus sogar den Tod bringen. Ich möchte 2, 3 Aussagen aus dem Neuen Testament lesen, die ganz persönlich zu uns sprechen. Markus 13, Vers 9, da heißt es, ihr aber seht euch vor, denn sie werden euch den Gerichten überantworten und in den Synagogen werdet ihr gegeißelt werden. Und vor Statthalter und Könige werdet ihr geführt werden, um meinetwillen, ihnen zum Zeugnis. Paulus ist ein gutes Beispiel dafür. Oder Apostelgeschichte 10, Vers 42 wird bekannt. Er, Jesus, hat uns geboten, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass er von Gott bestimmt ist zum Richter der Lebenden und der Toten. Und auch 2. Timotheus 4, Vers 1, hier spricht Paulus zu seinem Schüler Timotheus und legt ihm etwas Ähnliches ans Herz. Er sagt, 2. Timotheus 4, Vers 1 und 1 bis 3, so ermahne ich dich inständig vor Gott und Christus Jesus, der da kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. Und bei seiner Erscheinung und seinem Reich, predige das Wort, steh dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit, weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden. Wenn wir Jesus Christus bezeugen, als Gott, als Mensch gewordener Gott, Sohn Gottes, wenn wir Christus bezeugen als den König über alle Könige, über alle Herrscher und alle Reiche dieser Welt, als den Herrn der Herren, den Schöpfer dieser Welt, aber auch den Richter dieser Welt. Wenn wir Jesus bezeugen, dass er wiederkommen wird in den Wolken des Himmels mit Kraft und Herrlichkeit. Ich glaube, dann kann uns dieses Zeugnis tatsächlich auch in Schwierigkeiten bringen. Denn es gibt Mächte und Gewalten in dieser Welt, die nicht wollen, dass Jesus in seiner ganzen Herrlichkeit verkündigt wird. Aber, und das ist mein Herzenswunsch an uns alle heute, mein Gebet zu Gott und meine Sehnsucht, lassen wir uns davon nicht abhalten. Lassen wir uns nicht abhalten, durch welche Beweggründe auch immer, dass wir Christus bezeugen. Und das Schöne ist, und das haben wir heute auch durch unsere Diakone und Diakoninnen erlebt und uns daran erinnern dürfen, wir können Christus im Wort bezeugen, wir können Christus aber auch einfach in der Tat bezeugen. Im Idealfall kommen diese beiden Dinge zusammen. Dann geschieht vielleicht auch das, was bei Stephanus bezeugt wurde, dass viele Menschen zum Glauben kommen. Aber ob es die Liebe ist am Nächsten oder ob es die Liebe ist durch Tat, durch Wort, so oder so bezeugen wir Christus und verkündigen. Und wenn wir das tun, dann brauchen wir uns vor niemandem und vor nichts auf dieser Welt zu fürchten. Es gibt nichts und niemanden auf der Welt, vor dem wir uns fürchten müssen. Der Einzige ist Gott, der unsere Ehrfurcht und unsere Anbetung verdient. Wir sind seine Kinder und weil das so ist, mögen wir auch als seine Zeugen leben. Ich schließe diese Predigt mit den Versen aus Offenbarung Kapitel 1, 4 bis 6. Offenbarung Kapitel 1, die Verse 4 bis 6. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Herr über die Könige auf Erden. Ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, seinem Vater. Ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.